Deutschlandfunk Kultur Breitband.
Es ist der Hype in der digitalen Zukunftsbubble. Die sozialen Medien, Podcasts und Blogs sind voll von Kommentaren über das, sie nennen es Web 3. Die neue Stufe des Internets, wie es immer wieder heißt. Und die kommt mit einem großen Versprechen, nämlich in diesem Web 3 soll alles sicherer, transparenter und gerechter werden.
Ja, und vor allem in der Kryptowährungsszene sind viele daran interessiert, die Vision des Web 3 zu etablieren. Und damit haben sie Erfolg. Schon jetzt werden Millionensummen in die Technologie dahinter investiert. Was für eine Technologie das ist und welche Idee dahinter steht, erklärt uns Leon Ginzel.
Um zu verstehen, warum überhaupt die Rede vom Web 3 ist, macht eine kleine Bestandsaufnahme Sinn. Am Anfang hieß das Web 1.0 einfach World Wide Web und war vor allem eine Ansammlung von Webseiten per Hyperlinks miteinander verknüpft. Reine Information, kein Austausch. Dann kam das Web 2.0, das Internet, was wir jetzt gerade nutzen und was sich seit der Jahrtausendwende immer weiterentwickelt hat. Plötzlich wurde kommentiert, geliked, man konnte sich online treffen und viel direkter diskutieren. Ein Social Web mit Schönheitsfehlern.
Und zwar, dass es dominiert wird von einigen wenigen sehr mächtigen Konzernen und deren Besitzern.
Grüße gehen raus an Google und Facebook. Dieser Missstand, den CT-Redakteur Silvester Tremmel da beschreibt, ist die Motivation fürs Web 3. Hier soll das Internet wieder zu einem Ort werden, an dem es gerecht zugeht, transparent und wo alles dezentral verteilt ist. Eine aktuell sehr laute Bewegung will das mit der Blockchain-Technik erreichen, bekannt von Kryptowährungen. Sie soll das dezentrale Schmiermittel werden.
Es gibt eben keinen einzelnen Server irgendwo oder ein einzelnes Rechenzentrum irgendwo, das irgendeiner Firma gehört, sondern das verteilt sich global auf allen Rechnern, die an der Blockchain teilnehmen. Und wenn man auf dieser Basis dann Services hochzieht, dann hat man eben auch da den Effekt, dass es keine einzelne Instanz gibt, die einen Service irgendwie reglementieren oder abschalten kann.
Ein System der gegenseitigen Kontrolle als Antwort auf den aktuellen Kontrollverlust an die großen Konzerne. Im Idealfall entstehen dann, wie Jannis Brühle es in der SZ beschreibt, viele kleine, von Nutzern verwaltete Einheiten, an denen jeder Anteile halten kann. Bezahlt mit Bitcoins und Co. Quasi Crowdfunding ohne zwischengeschaltete Funding-Plattform. Zum Beispiel ein durch die Community finanzierter und kontrollierter Kurznachrichtendienst à la Twitter. Nochmal CT-Redakteur Silvester Tremmel.
Also die Vision ist, dass es in der Benutzung gar nicht so unterschiedlich ist, aber in der Einschränkung davon, wie einzelne Akteure eben Macht aufbauen können, sehr viel resistenter.
Klingt gut, oder? Und hat viel von dem 2019er Contract for the Web, den World Wide Web-Erfinder Tim Berners-Lee mit angetrieben hat. Dahinter verstecken sich 9 Richtlinien, um das Internet wieder zu einem Ort zu machen, der den Menschen dient und sie nicht spaltet. Alles unverbindlich, aber immerhin auch von der deutschen Regierung und Branchengrößen wie Microsoft oder Google unterzeichnet. Konkret geht's unter anderem um einen fairen Zugang für alle, keine Zensur, Datenschutz und offene Technologien für die User und nicht den Profit. Und genau hier könnte ein Problem im Blockchain-betriebenen Web 3 lauern. Die Gefahr ist,
dass es sich de facto nicht in diese Richtung entwickelt, sondern zum Beispiel sehr große wirtschaftliche Akteure da einsteigen und dann diese Technologie, also zum Beispiel Blockchains, schon nutzen, aber halt wohlweislich so, dass sie da eben gerade nicht diese Macht aufgeben, die sie jetzt im Web 2.0 genießen.
Schon jetzt fließen absurde Millionenbeträge in Geschäftsideen oder virtuelle Grundstücke, die zum Beispiel als Online-Showrooms für digitale Mode genutzt werden sollen, um beispielsweise Gaming-Avatare aufzupimpen. Diese Aufbruchsstimmung lockt nicht nur Big Player wie Adidas und Nike an, sondern auch Betrüger. Eine Institution, die im Schadensfall hilft, gibt es nicht. Das wäre gegen den Freiheitsgeist. Die Frage ist auch, wie läuft der Übergang vom Web 2.0 zu dieser Version des Web 3 ab? Wie wechselt man rüber und wer wechselt rüber? Denn solche für Laien sperrige Technologien wie Blockchains schrecken mit Sicherheit einige ab und schließen sie aus. Es bleibt also noch eine spannende Utopie mit vielen Fragezeichen.
Wir sprechen über das sogenannte Web 3, eine Bezeichnung, die AnhängerInnen eines Internets auf Blockchain-Basis vorantreiben. Jeder und jede, so die Idee, könnte Bestandteile des Web als ihr Eigentum deklarieren und diesen Besitzanspruch mit einem Vermerk in der Blockchain speichern.
Ansätze für diese Entwicklung gibt es längst. Das kann man zum Beispiel an dem Hype um NFTs sehen, die gerade den Kunstmarkt in Aufregung versetzen. Immer mehr Menschen investieren da in diese Non-Fungible Tokens, die letztendlich ja nicht mehr sind als digitale Zertifikate, die sagen, dass ein bestimmtes digitales Werk einer bestimmten Person gehört. Das ist zwar öffentlich in der Blockchain dokumentiert, das hat aber erstmal keine weiteren konkreten Konsequenzen.
Was wäre also, wenn dieses Prinzip nicht nur für digitale Währungen gelten würde oder für digitale Kunst, sondern auch für digitale Kommunikation, für Infrastruktur und für Verträge? Darüber haben wir mit dem Internettheoretiker und Publizisten Jürgen Geuter vom Otherwise Network gesprochen. Und als erstes wollten wir von ihm wissen, wer genau eigentlich ein Interesse daran hat, das Web3 zu schaffen. Also wer sind die Leute hinter der Bewegung, die sich ein Web3 auf Blockchain-Basis wünscht?
Das ist eine sehr heterogene Gruppe. Man hat einerseits so die sehr technikaffine Blockchain-Bubble, denen es wirklich aus irgendwelchen Gründen darum geht, so eine dezentrale Blockchain-Infrastruktur zu bauen. Noch dominanter sind aber, glaube ich, die Spekulanten, die halt einfach hoffen, da jetzt einen neuen Bereich zu finden, in dem sie möglichst unreguliert mit ihrem Geld viel, viel mehr Geld verdienen können.
Vielleicht können wir uns auch dieses Web3 noch mal ein bisschen genauer anschauen, beziehungsweise die Idee. Wie kann man sich denn das Web3 eigentlich praktisch vorstellen? Was genau soll in die Blockchain-Technologie festgeschrieben werden? Geht es da um Infrastruktur? Geht es um bestimmte Anwendungen? Können Sie uns das an einem Beispiel erklären?
Dieser Web3-Bereich ist halt so eine sehr, sehr unscharf beschriebene Sache. Also je nachdem, wen man fragt, wird man darauf wahrscheinlich auch ein bisschen unterschiedliche Antworten kriegen. Aber was man auf jeden Fall sieht oder was sehr konsensfähig ist, ist, dass Leute einerseits versuchen wollen, dass digitale Artefakte, Bilder, Videos, meine Daten, wie auch immer man das definieren möchte, mit sogenannten NFTs verbunden werden und dadurch dann irgendwie die Besitzansprüche eindeutig zuzuordnen sind und man diese Dinge dann vielleicht auch handeln kann und damit irgendwie Geld verdienen kann und so weiter. Das ist ein ganz wichtiger Stand, also eine ganz starke Finanzialisierung des ganzen Internets. Also alles wird jetzt eine Transaktion zwischen Menschen, bei denen idealerweise auch irgendwie jemand Geld verdient. Und auf der anderen Seite schon aber auch der Gedanke, ganz viel Infrastruktur, die wir heute schon haben, zu ersetzen durch Blockchain-basierte Infrastrukturen. Zum Beispiel eine Sache, die es auch konkret schon gibt, ist das sogenannte Domain Name System. Das ist das, was zum Beispiel sowas wie www.fritz.de auflöst in die Nummer, die der Rechner braucht, damit die Computer miteinander kommunizieren können. Dieses System zu ersetzen durch ein Blockchain-basiertes System, in dem man dann in der Blockchain sehen kann, zu welchem Namen welche Nummer gehört und das nicht mehr auf irgendwelchen Servern im Internet liegt. Aber grundsätzlich ist es so eine sehr breite Bewegung, die eigentlich alles versucht dahin zu schieben. Es gibt auch durchaus die Idee, sowas wie, vielleicht haben einige Zuhörerinnen und Zuhörer ein eigenes Blog oder haben sich vielleicht so ein WordPress aufgesetzt. Auch so das Publizieren von eigenen Texten oder vielleicht sogar von Kommentaren soll in Blockchains wandern.
Heißt es, dass dann so eine großen sozialen Netzwerke wie Facebook oder Twitter oder andere da gar nicht mehr funktionieren würden? Oder wie kann man sich das vorstellen?
Naja, am Ende könnte auch Facebook natürlich Kommentare in irgendwelche Blockchains schreiben. Das ist ja denen erstmal egal, welche Form von Datenbank sie benutzen. Die etwas naive Hoffnung ist, und das wird immer unter diesem Begriff Dezentralisierung verhandelt, jeder kann das jetzt selber machen, es ist nicht in der Blockchain, man braucht keine Vermittler mehr oder keine Intermediäre mehr, die das für mich bereitstellen. Alle sind jetzt ganz selbstsouverän und können dann selber durch diese Blockchain-Technologie aktiv werden. Man muss dazu aber natürlich auch sagen, dass das genau ist, wie das Internet eigentlich auch schon funktioniert. Also auch da könnte jeder sein eigenes Blog aufsetzen. Jeder könnte seine eigenen dezentralen Kommunikationsinfrastrukturen betreiben. Das tut nur keiner. Das heißt, diese Idee, dass durch Blockchain solche monopolähnlichen Player wie Facebook nicht auftreten, es gibt keinen Grund, das zu glauben, weil wir haben schon eine Technologie, die Dezentralität ermöglichen würde. Wir benutzen sie aber nicht dezentral aus ganz vielen, aus ökonomischen, sozialen, politischen, wie auch immer Gründen. Es gibt keinen Grund, weshalb jetzt eine Blockchain-Technologie das anders verhandeln sollte.
Wenn ich dieses Web3-Projekt richtig verstehe, dann sollen Internetnutzende in Zukunft sowas wie Besitzende werden. Also wenn man quasi sagt, im Web 2.0, da sind wir alle zu Senderinnen und Sendern geworden in den sozialen Netzwerken, so könnten wir dann Besitzende werden. Und diese Besitzzuschreibung sollte dann in einer Blockchain gespeichert werden. Heißt das, wir wären denn alle sowas wie AktienbesitzerInnen des Internets, wenn man diese Idee weiterdenkt, des Web 3.0, so wie es diese Bewegung möchte?
Nicht unbedingt des Internets, aber grundsätzlich ist es richtig. Ja, es geht diesen Personen sehr, sehr stark um die Idee von Besitz. Und darin ist halt auch diese Web 3-Bewegung eine sehr konservative, wenn nicht sogar reaktionäre Bewegung. Denn wenn uns das Internet was gebracht hat, war es ja genau die Entkopplung. Also hat es nicht immer umgesetzt, aber eins der Versprechen war die Entkopplung von Zugang und Besitz. Das heißt, es gibt sowas wie eine Wikipedia, wo ich auf ganz viel Wissen zugreifen kann und ich muss die nicht besitzen und ich muss die nicht kaufen. Es gibt irgendwie eine Möglichkeit, darauf zuzugreifen. Es gibt die Möglichkeit, bestimmte Informationen beliebig zu vervielfältigen und das quasi ohne Kosten. Und das hat natürlich Probleme erzeugt. Also wir müssen uns immer noch die Frage stellen, wie finanzieren wir eigentlich das auskömmliche Leben von KünstlerInnen und so weiter, von denen wir wollen, dass sie diese Artefakte erzeugen. Aber das Versprechen des Internets war schon, du musst nicht dieses eine Objekt besitzen, damit du darauf Zugriff hast. Wir können das eigentlich besser machen in dieser digitalen Welt, wo wir alles beliebig vervielfältigen können. Und das ist jetzt der Versuch mit Web3, genau das wieder rückabzuwickeln, zu sagen, dass da jetzt alle dasselbe Bild, dieses lustige Bild, sich alle kopieren können, finden wir doof. Das muss eine Person besitzen, die muss das kontrollieren können und die kann das dann ja vermieten oder verkaufen an andere, die das auch mal sehen wollen. Das ist eigentlich die grundsätzliche Idee. Und jetzt gerade gibt es da noch viele Witzchen drüber, dass die Leute kaufen halt diese NFTs und dann zeigen sie halt das Bild vor und jeder könnte sich das Bild ja auch runterladen, hätte das auch bei sich rumliegen. Aber natürlich ist diese ganze NFT-Bewegung immer auch verbunden damit, dass am Ende dahinter, der nächste Schritt der NFT-Bewegung ist auf jeden Fall DRM, also Digital Restriction Management, zu fordern, um zu erzwingen, dass Leute, die halt nicht für dieses Bild bezahlt haben, es dann eben auch nicht sehen können oder eben nicht runterladen können oder solche Dinge tun können. Das heißt, sie versuchen halt ein eigentlich ganz wichtiges Freiheitsversprechen, das mit dem Internet aufgekommen ist, wieder rückabzuwickeln und es alles wieder in sehr, sehr konservative, sehr tradierte Besitzfächer einzusortieren. Das ist halt was eigentlich grundsätzlich gegen das Verständnis von Digitalität, wie wir das heute haben, geht. Also diese beliebige Multiplizierbarkeit ist ja etwas, was, das ist eine Eigenschaft des Digitalen. Das ist auch ein großer Wert des Digitalen. Das ist, wofür das Digitale auch mitsteht. Und das wird jetzt versucht, ganz aggressiv rückabzuwickeln. Von daher, ja, sie wollen alle zu Besitzenden machen. Sie wollen auch vielen Leuten den Zugriff, den sie jetzt bisher auf Dinge haben, wieder wegnehmen, wenn sie nicht dafür bezahlen können.
Wenn ich Ihre Kritik richtig verstehe, dann würden Sie sagen, hier bildet sich ein neues kapitalistisches System raus. Es geht viel um digitale Besitzzuschreibungen quasi, die in der Blockchain festgeschrieben werden. Was wäre denn eine Alternative? Wie könnte man denn den dezentralen Charakter des Internets schützen oder stärken, anders als sich das die Web3-Bewegung vorstellt?
Ja, es ist offensichtlich keine ganz einfache Frage, sonst hätte das ja auch schon jemand gemacht, weil sich ja alle irgendwie so ein bisschen einig darin sind, dass das eine gute Idee wäre. Ich glaube, an vielen Stellen ist das für uns eher ein Monopolproblem, denn irgendwie ein technisches Problem, wo irgendwelche Algorithmen gefrickelt werden müssen, sondern man hat halt erlaubt, dass sich solche großen Cluster wie Facebook bilden. Wir haben auch erlaubt, dass die sowas wie Instagram und so weiter noch dazu kaufen, um jetzt in diesem Beispiel zu bleiben. Wir haben halt eine krasse Monopolisierung erlaubt und wir haben an keiner Stelle regulativ eingegriffen und gesagt, okay, ab einer bestimmten Größe müssen wir vielleicht so ein Unternehmen mal zerlegen und müssen halt erzwingen, dass es dann Kommunikationsstandards gibt, die aber irgendwie erlauben, dass sich eben nicht immer nur eine zentrale Plattform rausbildet. Oder indem man sagt, gut, diesen sozialen Graph, den Facebook besitzt, also das heißt die Datenbank aller Verknüpfungen zwischen Menschen quasi, vielleicht darf den einfach keine Firma besitzen. Vielleicht ist das was man anders organisiert abspeichern muss und Firmen können darauf Dienstleistungen anbieten, wenn sie das wollen, wie ein Newsfeed oder was auch immer man sich da vorstellen kann. Ich glaube, das ist eine Frage, bei der man sich sehr, sehr viel Fragen stellen muss, ab wann ist etwas eine grundsätzliche Infrastruktur? Also man könnte sich halt überlegen, dass die sozialen Verbindungen zwischen Personen im Digitalen, dass es eine Infrastruktur ist, die eben nicht in private Hände gehört, sondern die in irgendeiner Form der Gemeinschaft gehören muss, die da auch Regeln für etabliert und auch durchsetzt auf diesen Daten. Aber das ist halt eine politisch-regulative Aufgabe, die halt dadurch schwierig geworden ist, dass das Internet so quer zu allen Ländern operiert. Also früher wäre halt so ein Unternehmen, das hätte halt in Deutschland gesessen und dann wäre da irgendwann halt der Staatsanwalt vorbeigekommen und hätte gesagt, so geht's hier nicht. Und dann hätte man da eingegriffen. Heute sitzt halt das Unternehmen, was in Deutschland massiven Einfluss hat, das sitzt halt irgendwo in den USA und wenn die USA nerven, dann ziehen die halt um und gehen woanders hin. Das macht halt diese regulative Aufgabe extrem schwierig, aber ich glaube, das ist der einzige Hebel, über den man kommt, weil es gab natürlich in der Vergangenheit viele Ideen, hostet doch bitte euer eigenes Blog, geht nicht zu Twitter, geht zum Mastodon, zu irgendeiner Instanz. Aber wir sehen halt immer, dass sich das nicht durchsetzt, weil es eben der Lebensrealität von Menschen nicht entspricht, sich jetzt in diese Technik reinfrickeln zu müssen. Weil das auch nicht zu erwarten ist. Es ist für einige Menschen ist es Hobby und Spaß und sie haben das Vorwissen, um das zu tun. Und für viele Menschen ist es einfach Belastung. Die wollen einfach, dass das funktioniert. Und dass es funktioniert, ist dann am Ende WhatsApp. Und da ist dann halt, glaube ich, etwas, wo man aus der gesetzgeberischen Seite einschreiten muss und sich genau überlegen muss, was wollen wir eigentlich und was nicht.
Der Informatiker und Publizist Jürgen Geuter hat mit uns über die Web3-Bewegung gesprochen und er findet deren Vision von einem Internet auf Blockchain-Basis, sagen wir mal, kritikwürdig. Unter anderem, weil er sagt, die technische Infrastruktur des Internets, die ist schon immer dezentral, aber wir nutzen sie kaum noch so.